ich wusste in meinem ganzen Leben nicht, was ich will, ohne zu suchen. Es gibt ja so Suchende und so rastlose Menschen, die sich immer wieder herausfordern möchten und so. Das war ich irgendwie nicht, bis heute. Ich mag die Leute, die mich mögen und die sich mit mir unterhalten, da ich sehr viel politischen Kram mache und den Leuten immer sage, ihr müsst euch verändern, ihr müsst euch verbessern, wir müssen zusammenhalten, die Demokraten müssen das Land zusammen nach vorne bringen. Kann ich auch nicht sagen, wenn ihr eine Frage habt, dann bin ich nicht da. Also ich bin nicht nur Sender, ich bin auch ein ganz, ganz toller Empfänger. Ich habe mich gefragt, was machen wir hier? Warum ist es hier so leise? Warum haben die Läden nicht geöffnet? Warum machen wir abends nichts mehr? Das waren so meine Erinnerungen, als ich angekommen bin. Hier war ja gar nichts los. So in Teheran, wir waren zu der Tante, zu dem Onkel, zur Großmutter, zum Großvater. Wir waren immer im Stau, im Auto. Ist was passiert, so als Kind? Hier war alles ruhig, hier war nichts. Meine Familie fand das toll.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Moderator, Journalist und Künstler Michel Abdullahi. Moin, moin.
Danke für die Einladung.
Du bist 1981 in Teheran geboren, mit 5 Jahren nach Hamburg gekommen und in Eidelstedt aufgewachsen, weil dir das Verfassen literarischer Texte mehr Spaß gemacht hat als das Schreiben juristischer Gutachten. Hast du dein Jurastudium nach dem ersten Staatsexamen abgebrochen und bist Poetry Slammer geworden. Später hast du dann nochmal Islamwissenschaften und Iranistik studiert. Du warst unter anderem als Sonderreporter für den NDR tätig, wurdest für die Reportage im Nazidorf mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und moderierst seit 2016 die Fernsehsendung Captain's Dinner. Du lebst in Hamburg. Lieber Michel, du hast mal gesagt, dass Iraner es gern sehen, wenn ihre Kinder Ingenieure oder Anwältin werden. Die Hoffnung bestand ja zeitweise bei dir, bis du dein Jurastudium abgebrochen hast, um Poetry Slammer zu werden. Was war in dem Moment bei euch zu Hause los, als du Mutti und Vati gesagt hast, Schluss mit Jura?
In dem Moment bis heute. Wir verhandeln das bis heute noch am Tisch, warum ich das alles gemacht habe. Ich weiß nicht, warum das so eine Sehnsucht der Iraner ist, dass ihre Kinder sowas Ehrbares machen und alles andere wird von ihnen abgelehnt. Ich glaube, sie haben sich mittlerweile damit arrangiert. Was gut ist, ist, ich habe mich davon emanzipiert und es ist mir völlig egal. Es ist mir nicht egal, was meine Eltern denken, aber das, was ich mache, ist das, was ich mache und damit müssen alle anderen um mich herum leben. Dafür war es gut.
Kommt das denn auch dadurch, dass du dann nochmal studiert hast und zumindest irgendwie nochmal die Uni von innen gesehen hast oder kommt es eher durch den Erfolg, den du hast als Journalist und Poetry Slammer?
Also ich bin super gerne an der Uni. Ich habe ja dann nochmal Iranistik und Islamwissenschaften studiert und bin immer noch auch dabei. Also ich würde da gerne einfach weitermachen und ich habe auch den Traum, dass ich irgendwann in dem Fach promoviere.
Wie viele Semester sind es denn jetzt?
Sind über 20. Das ist schon, ich bin relativ schnell fertig geworden mit allem und dann kam aber Corona. Man muss in den Iran ins Ausland reisen, um bestimmte Punkte zu bekommen. Ich kann nicht mehr in den Iran reisen aufgrund der politischen Situation dort. Dann wollen die mich nach Tadschikistan oder Afghanistan schicken, da kann ich auch nicht hin. Also ist alles ein bisschen problematisch, aber ich bin gerne, ich lerne einfach gerne jeden Tag was Neues dazu. Und dieses Gesamtpaket ist mir wichtig. Ich wusste immer, dass ich keinen Abschluss brauche. Ich wusste, dass ich mich nicht darüber profilieren muss, dass ich ein Stück Papier in der Hand habe, weil ich mich ja auf keinen Job irgendwo bewerbe. Das, was ich jetzt mache, wird wahrscheinlich nie enden. Deswegen mache ich das alles zum Spaß, um selber was mitzunehmen. Das ist so mein Hobby.
Unsere Elterngeneration ist ja noch mit der Faszination Fernsehen groß geworden. Heute weiß jeder Jugendlicher oder jedes Mädel, was ein Casting ist und was man als Model machen sollte. Zumindest wird einem das suggeriert von Heidi Klum. Diese Begrifflichkeiten hatten wir ja damals nicht wirklich und auch unsere Eltern schon gar nicht.
Ja.
Verstehen die, was du eigentlich machst?
Ja, die Iraner sind anders als die Deutschen. Also man darf nicht vergessen, dass vor der Islamischen Revolution der Iran ein sehr fortschrittlicher, moderner Staat war. Und ich möchte sogar sagen, in vielen Punkten viel moderner und fortschrittlicher als Deutschland damals. Und in vielen Dingen auch heute. Also was so Internet und sowas angeht, als ich vor 10 Jahren im Iran war. Da waren wir schon weiter. Da hat mich das GPS in meinem Haus geortet, während das GPS mich hier in anderem Stadtteil erstmal ortet. Das darf man nicht vergessen. Die wissen schon sehr genau Bescheid. Die sind beide unglaublich modern und up to date. Manchmal fühle ich mich als Spießer und sehe die als Punks und manchmal auch andersrum. Die wissen schon sehr genau, was ich mache. Mein Vater wäre fast im iranischen Radio gelandet, als er so 19 war und hat sich dann Radio damals, ne, als mein Vater 19 war, da war Radio quasi, als wenn ich heute Wetten, dass moderiere. Also es wäre die Stimme des Irans gewesen. Er hat sich aber dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen und hier mal so zu probieren. Also ein bisschen, was ich gemacht habe, wenn andersrum. Deswegen wissen die schon genau, was ich mache, verstehen das auch, haben auch Lust und Freude daran. Ich glaube, womit sich alle Menschen wie ich schwer tun ist, wir haben keine Berufsbezeichnung. Man fragt ja immer gerne, was machst du denn? Und wenn man sagt, ich bin, weiß ich nicht, Anwalt, dann gibt es keine weiteren Fragen. Dann kannst du dir die gesamte Biografie des Menschen mit Reihenhaus und allem drum und dran oder je nachdem.
VW-Passat.
Richtig, oder? Wenn du ein bisschen höher bist, dann vielleicht auch Villa an der Elbchaussee und ein Fahrer. Das kann man sich gut vorstellen. Aber was stellt man sich immer bei Moderator vor oder bei Künstler oder bei Journalist oder bei Fernseh irgendwas? Das war, glaube ich, so ein bisschen schwer. Mittlerweile
kannst du sagen, du bist Theatermacher, quasi.
Das hat sehr viel geholfen. Seit ich das Theater habe, kann mein Vater immer auch Leuten noch erzählen, er hat jetzt auch noch ein Theater. Dass ich in diesem Theater eher geschäftsführerische Tätigkeiten mache und weniger auf der Bühne stehe, interessiert niemanden. Hauptsache, er hat ein Theater. Das macht die Leute glücklich. Die Iraner wollen sich an etwas festhalten. Ich glaube, die Deutschen auch.
Wie ist es denn zu deiner Fernsehkarriere gekommen? Hat es dich da so ein bisschen reingestrebt sozusagen? Also hast du Ehrgeiz entwickelt zu sagen, ich will ins Fernsehen? Oder die ganz klassische Karriere, du bist irgendwie entdeckt worden und eigentlich wolltest du nicht, aber irgendwie haben alle gesagt, du machst es ganz gut?
Ja, ich wusste in meinem ganzen Leben nicht, was ich will, ohne zu suchen. Es gibt da so Suchende und so rastlose Menschen, die sich immer wieder herausfordern möchten und so. Das war ich irgendwie nicht, bis heute. Ich lebe so in den Tag hinein, bin ganz glücklich, habe auch meine Pläne für die Zukunft alle fertig. Also ich falle weich. Das habe ich schon in jungen Jahren erfahren, dass das wichtig ist.
Was heißt das, Pläne für die Zukunft?
Das heißt, ich habe immer gespart.
Drei Lebensversicherungen abgeschlossen?
Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe keine Lebensversicherungen abgeschlossen.
Aber
ich habe nicht in eine Rentenkasse eingezahlt, keinen Bausparvertrag gemacht. Ich habe meinen Bausparvertrag aufgelöst damals, weil ich gesehen habe, es ist doch besser, in Aktien zu investieren, als in einem Bausparvertrag mit irgendwie 2% Zinsen. Und tata! Es hat gestimmt. Das habe ich alles gemacht, um eine Absicherung zu haben.
Hat dir eine Aktie so richtig Glück gebracht?
Ja.
Also welche war das?
Oh, das kommt drauf an, wann du reingestiegen bist.
Das aber ja kein, also welche Firma hat dir denn am meisten Vermögen gebracht?
Apple, wie viel Microsoft, Facebook, Tesla, Nvidia, alle Tech-Aktien.
Okay.
Das heißt, vor vielen Jahren. Also ja. Ich habe vor 10, 15, teilweise noch früher Jahren, war ich der Meinung, dass Amazons Geschäftskonzept etwas für die Zukunft ist und dass die Menschen Handys kaufen werden. Mein Bankberater meinte damals, ja, das sind so kurzfristige Modeerscheinungen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Handy eine kurzfristige Modeerscheinung ist. Wie soll das denn alles wieder weggehen, was wir machen? Mein Traum als Kind war es immer, etwas zu haben ohne Kabel. Weil ich hasse Kabel. Und als das aufkam, dachte ich mir so, guck mal, die schicken alles durch die Luft. Und du hast so ein kleines Gerät, was so viel kann wie, weiß ich nicht, große Desktop-PCs. Und das hat alles ganz gut funktioniert bisher. Ich habe einfach nicht an den Bankberater geglaubt. Ich habe alles Geld, was ich so hatte, zusammengepackt, habe gesagt, ich kaufe jetzt hier für ein paar tausend Euro diese Aktien. Und das hat sich ausgezahlt.
Wie lebt es sich denn als Aktienbonze von St. Georg?
Sehr gut. Es lebt sich sehr. Ich habe, das ist das Gute, genug Geld, um die Sachen zu machen, die ich gerne machen möchte. Also es ist nicht so, dass alles, was ich anfasse, großen Erfolg hat. Ein Theater haben wir erstmal.
Was hat dich denn bisher am meisten Geld gekostet?
Das Theater.
Ja, ne?
Ja, das Theater hat verdammt viel Geld gekostet.
Es ist das Zentralkomitee am Steindamm, was du irgendwann übernommen hast.
Ja.
Was hat dich bei der ganzen Sache gereizt? Dass deine Eltern irgendwie eine neue Berufsbezeichnung weitergeben konnten?
Oder? Nein. Ich stand selber auf dieser Bühne. Ich wurde eingeladen von Lisa Pollitt und Gunther Schmidt, als ich so Poetry Slam gemacht habe. Und sie haben mir gesagt, willst du mal bei uns auftreten? Ich weiß, Gunther rief mich irgendwie an, ich weiß nicht, woher die Nummer er her hatte. Willst du mal bei uns auftreten? Ich so, auftreten mit was? Dann, du kannst ja was lesen, so, ne? Meine ich, ja, stimmt, kann ich. Dann bin ich dahin. Haus war ausverkauft. Das war noch in dieser goldenen Facebook-Zeit, wo man eine Veranstaltung bei Facebook gepostet hat und alle Menschen haben annehmen geklickt und dann waren die da, also kostenlose Werbung. Das Ding war voll. Ein paar hundert Leute und am Ende des Abends habe ich ein paar tausend Euro auf die Hand bekommen und ich bin nach Hause und dachte mir so, boah, Das ist ja abgefahren. Ich bin ja reich. Ich habe immer diese Geldscheine, es wurde in bar ausgezahlt. Ich habe diese Geldscheine gezählt immer wieder. Ich dachte mir so, das kann nicht angehen. Ich habe so einen Abend in so einem Theater gemacht. Was sind das denn für liebe Leute, die mir diese Möglichkeit gegeben haben? Und als dann Lisa und Gunther zu mir gekommen sind und meinten, wir sind jetzt ein bisschen älter und wir können nicht mehr. So, willst du das machen? Habe ich gesagt, gib mir bitte eine Woche Bedenkzeit. Aber als sie aus dem Raum gegangen sind, wusste ich, ich mache das, weil ich dachte, ich möchte das auch machen. Und ich möchte auch so Leute, die Bock haben, mal auf eine Bühne zu kommen, denen zu sagen, hier hast du mal diesen Raum, da kannst du mal was ausprobieren.
Jetzt hast du das jeden Abend.
Jetzt habe ich das jeden Abend und bin froh, dass ich den Leuten die Scheine in die Hand drücken kann. Und die freuen sich darüber und die Kunst und Kultur geht nicht weg. Wir haben zu Corona gesehen, das allererste, was dicht gemacht wurde, war Kunst und Kultur. Obwohl wir sagen, das ist zum Atmen, wir brauchen sie, ohne Kultur geht gar nichts. Das erste, zack, Kinos, Theater, alles zu. Und ich sag dir, ohne Kunst und Kultur, ohne diesen Ausgleich, ist es nicht gut für die Gesellschaft. Und ich wollte nicht, dass dieser Laden schließt. Es wäre ein Gemüseladen geworden. Und Lars, wirklich auch einen Steindamm brauchst du. Da gibt es ganz tolle Gemüseläden. Wir hätten jetzt nicht noch einen sechsten zwischen den dreien links und rechts von mir gebraucht.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Weißt du, was auch nicht ohne geht? Die Lieblinge in diesem Podcast. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Deine Hamburg-Lieblinge. Welches ist dein Lieblingstheater außerhalb des Zentralkomitees?
Schauspielhaus und Thalia, muss ich sagen. Barock und Neobarock. Beide, ich liebe sie.
Welches ist deine Lieblingsspazierroute?
Oh, ich laufe sehr gerne von der Elbphilharmonie, wenn ich Zeit habe, tatsächlich fast bis nach Blankenese. Das ist so ein Tagestrip.
Ja.
Weißt du, da bist du schon ein
paar Stunden. Hast du 30.000 Schritte gemacht?
Ja, da hast du die gemacht. Aber da entlang zu laufen, mal hoch, mal anzuhalten, mal zwischendrin was zu essen, was zu trinken. Die Stadt verändert sich komplett. Elbstrand. Das ist, und dann in Blankenese anzukommen und dann dort, weiß ich nicht, irgendwas Nettes zu essen. Und dann meistens nehme ich die Fähre dann wieder zurück.
Na klar.
Mache ich jetzt aber auch nicht so oft, aber so 2-3 Mal im Jahr mache ich
das. So oft, dass man davon erzählen kann, dass man es neulich wieder gemacht hat.
Ich habe es neulich gemacht. Also es ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 1,5 Monaten habe ich es gemacht.
Welches ist dein Lieblingscafé?
Es war mal das Café Stark in der Wohlwillstraße. Ja. Das war so ein Sehnsuchtsort von mir. Ich bin da mal hin und habe mich wichtig und cool, als ich so Slam gemacht habe, saß ich dann dort. Das war so in der Zeit, wo Leute Laptops hatten und plötzlich in Cafés gingen und fühlte sich so ein bisschen, wie weiß ich nicht, wie bei Friends
und alle mit in den Kopfhörer USA da gesessen.
Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe nur nichts zu tun gehabt, weil ich war ja auf diesem Laptop nichts gemacht. Aber ich saß dort, hatte meinen Kaffee bestellt und dann habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Dann habe ich schon mittags angefangen, dann mir was Alkoholisches zu bestellen. Als ich gemerkt habe, es wird zu viel, habe ich es sein gelassen und mittlerweile gehe ich nicht mehr so viel in Cafés.
Welcher ist dein Lieblingsstadtteil?
Lieblingsstadtteil. Ich glaube, es wird immer Eidelstedt bleiben. Es wird immer mein Heimatstadtteil bleiben, der mir so viel gegeben hat und der immer noch so schön ist wie früher. Und so oft ich immer noch durchlaufe, mein Großvater lebt noch dort, meine Tante lebt noch, ich habe auch noch viel zu tun, ne? Ich bin ja da verwurzelt. Ich denke mir jedes Mal, hatte ich's geil hier? Hatte ich's schön hier? Ist das alles gut, was hier passiert ist? Und wenn diese Sehnsucht dann aufkommt, dann muss ich ehrlich sagen, es ist ein Eidelstedt. Es ist nicht die Hafen City oder St. Georg oder St. Pauli. Ist auch alles total toll. Aber das Herz ist da, wo ich groß geworden bin.
Welcher ist dein Lieblingsmarkt in Hamburg?
Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Marktgänger in Hamburg. Also Isemarkt, kannst du mich mit jagen. Die Leute, die da rumlaufen. Oh Gott, und noch. Was? Tut mich so schwer. Ich wünschte, Hamburg hätte einen geilen, verransten Markt mit geiler, frischer Ware, so wie in, weiß ich nicht, Lissabon oder wie in...
Ich glaube, das ist der Wunsch, der hier am häufigsten geäußert wird
ist
in diesem
das
Podcast,
so?
Dass alle eine wahnsinnige Sehnsucht haben nach einer Markthalle, wie wir sie aus Rotterdam, aus Kopenhagen, aus Barcelona,
wo es frischen
aus
Fisch
Lissabon
gibt,
kennen.
Wo es, Lars, wo findest du in Hamburg frischen Fisch? Du musst in Eimsbüttel, ja, wenn ich einen einzigen Laden und alle sagen, wir sind die Fischhauptstadt, pappalapapp, da gibt's hier Remoulade.
Wenn deine Amazon-Aktie jetzt weiter steigt, dann könntest du ja nochmal drüber nachdenken, ob du nicht noch eine Halle übernehmen möchtest.
Ich glaube...
Du hast ja jetzt einen Gemüsemarkt verhindert, indem du das Theater
übernommen
hast.
Du hast recht, ich muss der Gesellschaft einen zurückgeben. Ich nehme dich beim Wort. Lassen wir mal hoffen, dass die Aktien weiter steigen und dann, also falls jemand einen geeigneten Ort, stadtnah, es muss gut gelegen sein, hat, dann mache ich das. Weißt du, das alte Postgebäude, Oberpostdirektion in der Stephansplatz, dieser ist so verschwendet, was die da gemacht hat. Da wäre so ein Ding drin gewesen. Oh, ja. Jedes Mal, wenn ich reingehe, denke ich mir, Leute, ihr habt hier einfach ein, also oben sind die Ärzte und da unten ist nix.
Ja.
Ein kleines Café und that's it. Da hätte eine geile Markthalle reingepasst. Mit allem, was man so braucht. Ein dauerhafter Weihnachtsmarkt quasi.
Ich gehe fest davon aus, dass sich Leute bei uns melden werden. Nächstes Jahr sitzen wir da. In den Sommerferien verkaufen wir Äpfel und Birnen. Kommen wir doch mal auf Eidelstedt zurück. Weil ich sag mal, wenn man dich so sieht und deine Karriere verfolgt, dann ist ja quasi dein ursprünglicher Wohnort hier in Hamburg das Unglamouröseste, was dich so ausmacht.
Ja.
Ist das tatsächlich dann auch so ein Rückzugsort für dich? Kannst du da der Michelle sein, der du früher warst? Oder wirst du da auch immer noch mal mit deinem eigenen Erfolg konfrontiert, also wiedererkannt und alle sagen, kannst du mir Karten für Inas Nacht oder so besorgen, so wie es jedem NDR-Mitarbeiter, glaube ich, geht.
So.
Also selbst ich, der nicht nur indirekt mit dem NDR zu tun hat, soll Karten für diese Sendung besorgen.
Habe ich auch schon gemacht, also ein paar Mal sogar.
Hättest du nicht sagen dürfen. Jetzt kommen noch mehr Anrufe.
Ja, aber es ist, ich mache das alles gerne. Also ich bin immer der gleiche geblieben. Ich habe mich nicht großartig verändert. Und du wirst natürlich anders wahrgenommen, wenn du in der Öffentlichkeit bist, als wenn du nicht in der Öffentlichkeit bist. Aber das ist relativ gesund gewachsen. Ich habe ja nicht irgendwie einen Hit geschrieben, war plötzlich da und dann war ich Multimillionär und dann wollten alle was von mir, da bin ich tief gestürzt. Das war ja durch den Poetry Slam ist es gestartet. Ich bin irgendwie in Ottensen bin ich aufgetreten, in den Zeise-Kinos. Dann ging es mal irgendwie mal in andere Theater, ins Schauspielhaus, in dieses Taliertheater. Dann kam immer mal eine Kolumne in einem Radiosender. Dann kam mal irgendwie was ich geschrieben habe in der Zeitung. Dann kam das Fernsehen. Am Anfang irgendwie eine Sendung im Jahr, dann vier Sendungen im Jahr, dann irgendwie 20 Sendungen im Jahr. So Schritt für Schritt ist das gewachsen. Und das ist mit mir und meinem Alter zusammengewachsen. Also ich war schon groß genug, um zu verstehen, was Erfolg bedeutet, damit es mir nicht zu Kopfe steigt. Das war sehr gesund. Ich mag die Leute, die mich mögen und die sich mit mir unterhalten. Da ich sehr viel politischen Kram mache und den Leuten immer sage, ihr müsst euch verändern, ihr müsst euch verbessern, wir müssen zusammenhalten, die Demokraten müssen das Land zusammen nach vorne bringen, kann ich auch nicht sagen, wenn ihr eine Frage habt, dann bin ich nicht da. Also ich bin nicht nur Sender, ich bin auch ein ganz, ganz doller Empfänger. Es ist häufig wichtiger, als Mensch in der Öffentlichkeit auch Empfänger zu sein als Sender, weil die Menschen möchten einfach gerne was sagen und da hilft es mal zu nicken oder mal zu widersprechen oder auch mal einen Arm zu nehmen, was auch immer. Deswegen bin ich immer überall so, wie ich bin, manchmal ein bisschen besser gelaunt, manchmal ein bisschen schlechter gelaunt. Aber ich übe, dass ich mehr besser gelaunt bin. Mhm. Ich habe eine Begegnung gehabt, das war nach der Sendung mit Ina Müller. Die hatte natürlich eine fantastische Quote, weil Ina Müller war da, alle lieben Ina Müller. Dann bin ich tags drauf durch die Stadt gelaufen und dann die Leute haben mir zugewunken, hallo Michelle, und wir haben es gestern gesehen und wie toll mit Ina. Und einer hielt mich irgendwie mitten auf der Straße an. Ey, du! So, und er guckte ihn irgendwie so an, meine ich so, kennen wir uns? So, und dann bappte er mir so gegen die Brust. Sag mal, wie unhöflich bist du denn? Ich wollte dir gerade sagen, dass ich gestern die Sendung mit Ina gesehen habe. So, da habe ich gesagt, du, sorry, ich habe gerade einen Termin, ich muss dringend weiter. So geht man nicht mit Leuten um. Den habe ich mir völlig perplex angeguckt und bin weitergegangen. Und das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich hätte den mitnehmen müssen auf dem Weg und sagen, du, weißt du was, du hast recht. Komm, wir gehen aber dann ein Stück. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Mhm. Das habe ich so ein bisschen gelernt in der Zeit, dass man mit seinen Fans und mit seinen Followern und die Menschen, die mit einem sind, sehr höflich und sehr freundlich und sehr vorsichtig umgehen muss. Weil die treffen mich einmal, ich treffe die permanent und das muss ich abstrahieren. Deswegen, du kriegst Michelle immer so, wie er ist. Der ist immer relativ ehrlich.
Was sind denn deine frühesten Erinnerungen an Hamburg? Also ich sag mal, vielleicht die frühesten jetzt nicht, aber so als Jugendlicher. Wie hast du Hamburg und vor allen Dingen Eidelstedt wahrgenommen? Also war Eidelstedt das Dorf in der großen Stadt oder fühltest du dich auch schon immer als Hamburger oder doch eher als Eidelstedter?
Da sind natürlich, ne, das, ich bin ja aufs Dorf gezogen und zwar auf das Dorf namens Hamburg. Ich kam ja aus Teheran. Teheran hat 20 Millionen Einwohner. Das ist eine riesige Stadt.
Kriegt man das als Fünfjähriger so mit, dass auf einmal alles viel größer ist?
Das kriegst du
lauter
mit.
Vor allem.
Ich habe mich gefragt, was machen wir hier? Warum ist es hier so leise? Warum haben die Läden nicht geöffnet? Warum machen wir abends nichts mehr? Das waren so meine Erinnerungen, als ich angekommen bin. Hier war ja gar nichts los. So in Teheran, wir waren zu der Tante, zu dem Onkel, zur Großmutter, zum Großvater. Wir waren immer im Stau, im Auto. Ist was passiert, so als Kind? Hier war alles ruhig, hier war nichts. Meine Familie fand das toll, weil die haben neben Laut- und Nachtleben und draußen rumlaufen, haben die auch noch die Bomben von oben auch noch mit im Kopf gehabt. Und die haben gesagt, besser, dass es hier ruhig ist, weil hier kommt vom Himmel dann nichts auf uns runter. Und dann explodierte Tschernobyl. Und dann durften wir nicht mal raus. Dann saß ich dort in Eidelstedt im Grenzacker und konnte auf einen Spielplatz rausgucken, den ich im Iran nicht hatte in dieser Form und wollte da gerne hin. Und dann hieß es, ja, kannst du nicht so. Warum denn nicht? Ja, und das erklären wir mal einem Sechsjährigen, Radioaktivität und unsichtbare Strahlung und Sand muss ausgetauscht werden und du darfst von den Bäumen keine Johannisbeeren pflücken und so weiter, keinen Salat mehr essen. Und ich weiß noch viele traurige Momente, wie ich dort an diesem Küchenfenster saß und gerne draußen gespielt hätte. So, das war so meine Erinnerung. Und dann bin ich irgendwann Hamburger geworden. Also ich kenne ja nichts anderes. Ich bin ja nie weggekommen von hier. Ich habe nie woanders gelebt. Ich bin nie weggezogen aus Hamburg. Ich war nie länger im Ausland.
Aus Mangel an Gelegenheiten oder weil du dich einfach irgendwann festgelegt hast und gesagt hast, nee, brauche ich nicht?
Ich habe alles, was ich will hier. Ich habe meine Familie hier, meine Freunde hier, ich habe meine Stadt hier. Ich bin relativ konservativ, was sowas angeht. Also ich habe gern ein nettes Zuhause. Ich brauche nicht viel zum Leben. Ich gehe immer in die gleichen Restaurants, ich gehe immer die gleichen Wege. Ich bin kein Mensch, der irgendwie die große Veränderung sucht oder braucht. Und da ich mir, warum in die Ferne schweifen? Das Gute.
Aber liegt du bist ja so sehr viel am Reisen. Findet dann auch immer ein Vergleich statt? So, wenn du, keine Ahnung, in San Francisco bist, dass du so denkst, nee. Da gibt es besseren Lapskaus in Hamburg.
Immer, wenn man zurückkommt. Also wenn ich je älter ich werde, umso ungerner bin ich weg. Ich habe früher ich habe früher immer so gerne ausgedehnte Sommerreisen gemacht, wo ich so einen Monat oder sechs Wochen. Als Künstler kannst du das ja machen, wir haben Sommerpause. Ja. Sonst das ganze Jahr arbeiten wir und dann hast du dann zwei Monate frei. Da bin ich viel gefahren. Jetzt war ich wieder weg. Letztes Jahr war ich einen Monat, bin ich durch Spanien gefahren. Und dachte ich mir so, boah, das war zu lang. Und dieses Jahr bin ich 14 Tage nach Griechenland gefahren und dachte mir so, boah, das ist zu lang. Jetzt versuche ich das mal mit 10 Tagen zu machen, weil in dem Moment, wo ich in Hamburg lande und in dem Moment, wo ich durch unsere Stadt wieder fahre, überkommt mich so ein komisches, heimeliges Gefühl. Hier gehörst du hin, bleib schön hier, Junge. Hier weißt du, was es gibt. Ja. Nicht so spektakulär, wie man sich es mir vorstellt. Ich bin gerne für 3-4 Tage woanders. Ich liebe es zu reisen, das mache ich sehr gerne. Aber ich bin sehr gerne hier in Hamburg.
Ach, das hat sie doch. Ist ein schönes, grundsätzlich ein schönes Bekenntnis. Dein Ursprung liegt im Teheran, im Iran. Hast du ja gerade schon gesagt. Gibt es da so eine Art Fernweh? Also auch wenn es dir jetzt gerade nicht möglich ist und das jetzt nun das irgendwie dir alles sehr eingeschränkt ist.
Ja.
Welche Beziehung hast du dazu?
Also komischerweise ist das die einzige andere Stadt, in der ich das Gefühl habe, dass ich daher komme. Ich kann das nicht beschreiben. Wenn ich im Iran bin und wenn ich in Teheran bin und wir haben unsere Wohnung ja noch, die wir damals ja über Nacht quasi verlassen haben. Mein Vater hat sie auch so erhalten. Also als ich das erste Mal nach 20 Jahren in den Iran zurückgefahren bin, bin ich in das gleiche Zimmer gegangen, was ich damals exakt so verlassen hatte. Nichts angefasst. Es war alles noch, mein Bett war noch da, meine Spielsachen waren noch, alles war noch genauso da. Dann stand ich dann dort und um mich herum waren ganz viele, so ein bisschen wie bei euch. Also mein Vater hat ungefähr den gleichen Stil, den wir jetzt hier in diesem Raum haben.
Wir haben hier sehr viele Kunst
sehr
an
viel,
der Wand.
Sehr viel Kunst an der Wand.
Street Art.
Und sehr viel auch mit Schrift, da steht was. Und es war ein Plakat bei uns im Zimmer, das hing über meinem Bett. Da war ein Mann mit einem Whiskyglas und prostete einem Skelett mit einem Whiskyglas zu. Und drunter stand, Schluck für Schluck kommt man sich näher. Das war so eine Anti-Alkohol-Werbung aus den 70ern, die er mit in den Iran gebracht hat und an diese Wand gehängt hatte. Ich habe natürlich nie verstanden, was es ist. Und als ich dann nach 20 Jahren fließend deutschsprachig zurückkam, habe ich ihn angerufen. Und meinte, hier ist ja alles auf Deutsch. Dann meinte er, ja, wir kommen ja auch aus Deutschland. Deine Mutter und ich sind in Deutschland auch groß geworden wie du. Mhm. Das war nämlich die Geheimsprache, die die beiden miteinander mal gesprochen haben, als wir Kinder waren, damit wir sie nicht verstehen. So,
ja.
So Jahre später habe ich es dann begriffen. Und wenn ich in dieser Wohnung in Teheran bin, habe ich immer das Gefühl, hier komme ich her. Weil alle sehen so aus wie ich. Im Iran bin ich unsichtbar. Und zwar nicht, weil mich dort niemand kennt, sondern weil alle aussehen wie ich. Und als ich das erste Mal dieses Gefühl bekommen habe, ich bin irgendwo und keiner nimmt mich wahr aufgrund meiner schwarzen Haare. Keiner glaubt, ich weiß ich nicht, klaue jetzt bei Butnikowski oder weiß ich nicht, fahre schwarz in Bus oder so Sachen, die schon da sind. Das bildet man sich nicht ein. Das sind keine gefühlten Wahrheiten, sondern das sind leider Wahrheiten. Und wenn du plötzlich in einem Land bist und nur an dem gemessen wird, was du tust und nicht, wie du aussiehst, gibt dir das ein eigenartiges Gefühl.
Wie sehr pflegst du den Kontakt zur iranischen Gemeinde hier in Hamburg? Ja. Also bist du fester Bestandteil, aktives Mitglied? Gibt es da einen Austausch? Macht ihr Kochabende zusammen? Wie auch immer. Also wie sehr lebst du diese Wurzeln aus?
Also Iraner, das muss man ganz offen sagen, mögen keine anderen Iraner. Wenn Iraner auf Iraner treffen, wechseln sie plötzlich ihre Sprache und tun so, Deutsch, als wenn sie Franzosen oder...
Ja, das geht mir auch immer so.
Man möchte dann mit den Leuten nämlich nicht so richtig was zu tun haben. Und dann sind sie auch Iraner? Nein, ich bin aus Frankreich. Ich kann aber kein Französisch. So, das gibt es ganz oft. Ich bin in Eidelstedt so sozialisiert worden, ich war der einzige Ausländer in meiner ganzen Klasse. Ich war, glaube ich, einer von zwei oder drei Ausländern in der ganzen Schule. Ich hatte nur deutsche Freunde, die habe ich alle immer noch. Ich habe nie mit Iranern wirklich zu tun gehabt. Und das ist bis heute so geblieben. Ich bin eng verwurzelt, natürlich in der iranischen Community, weil ich sehr viel Arbeit für diese Community mache und auch als Iraner sichtbar bin in dieser Gesellschaft und das den Iranern zeigt, wir können auch etwas erreichen in diesem Land und bekomme sehr viel Zuspruch. Ich schätze diesen Zuspruch auch sehr. Aber ich bin nicht so der in so einer eigenen iranischen Welt lebt. Ich koche sehr viel iranisch, ich höre sehr viel persischsprachige Musik, das, was ich von zu Hause aus...
Also Safran ist immer in der Küche.
Oh, in großen Mengen. Ja. Safran ist gestern Abend. Und gut, dass du das sagst. Gestern Abend war so ein Abend, da hatte ich mir, ach komm, ich nehme heute die doppelte Menge, ist doch egal. So, vielleicht fahre ich morgen tot um und dann ranzt der Safran hier vor sich hin. Ich mache jetzt richtig und das war, sonst mache ich ihn gelb und gestern Abend war dieser so Reis knallorange und ich habe mich gefühlt wie der Kaiser, der da sitzt und sagt, das Safran hier, bam. Das gibt's viel, die iranische Musik läuft hoch und runter, was ich wirklich mit am liebsten höre, ist persischsprachige Musik, aber ich bin, alles um mich herum ist deutsch. Das ist ein guter Ausgleich. In mir drin ist es iranisch und draußen ist es deutsch und ich finde, damit kann ich sehr gut umgehen.
Deutsch sind auch die Fragen der anderen Leute. Oh. Da hören wir jetzt mal rein.
I love it.
Lieber Michel Abdullahi, hier spricht Melanie Schlotzhauer. Ich bin Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, an welchen früheren Job Sie besonders gerne zurückdenken und an welchen weniger gerne.
Ich muss sagen, dass ich... In meinem Leben, da meine Eltern einen Betrieb hatten, ein Hotel, war ich natürlich als Kindersklave verpflichtet, in diesem Hotel ohne Lohn zu arbeiten. Ich habe einmal den Fehler gemacht und gefragt, ob es was gäbe und dann mache ich nie wieder den Fehler. Den Blick meines Vaters und seine Antwort habe ich immer noch im Kopf. Ich war in diesem Hotel immer gefangen, deswegen habe ich nicht so viel außerhalb des Hotels gearbeitet. Was ich aber eine Zeit lang gemacht habe, ist als Maskottchen auftreten. Da habe ich irgendwie Weihnachtsmann gespielt oder irgendwie, weiß ich nicht, den Biber oder so diese komischen Kostüme, die Leute anziehen. Das war ziemlich ätzend, muss ich sagen. Also das hat keine Freude gemacht. Sehr heiß, diese Kostüme sind sehr schwer und es gab nicht besonders viel Geld dafür. Also da denke ich nicht so gern zurück dran. Wo ich aber sehr gern dran zurückdenke, ist meine Zeit im Gericht, als ich sowohl im Gericht als auch im Rathaus irgendwie eine Position bekommen habe und dort den Staat mitgestalten konnte. Ob in der Rechtsprechung, indem ich mit den Richtern dort saß und mir Urteile angeguckt habe oder meine Meinung dazu gesagt habe oder wir Sachen besprochen haben gemeinsam oder im Rathaus, wo ich dann irgendwie so Staatsbesuch organisiert habe und nah am Bürgermeister dran war und konnte schauen, wie der Staat funktioniert. Das hat viel Freude gemacht. Da habe ich auch kennengelernt, wie schwierig das ist und habe seitdem einen sehr großen Respekt vor Politikern.
Wir hören in die nächste Frage mal rein.
Hallo Michelle, hier ist Ole Specht von Tonbandgerät und ich habe eine ganz persönliche Frage an dich. Und zwar, wo trifft man dich hier in Hamburg? Also ich meine jetzt so abends. In welcher Bar kann man dich treffen?
Ich gehe abends nicht weg. Wie man ja anfangs ja gehört hat, bin ich so Schritt für Schritt zum Stubenhocker geworden. Ich bin auch früher nie wirklich weggegangen gerne. Entweder ist mir dann kalt oder ich mag die Location nicht oder es regnet draußen, habe ich Angst, dass ich nass werde, wenn ich nach Hause gehe oder ich bin müde oder sowas. Ich bin gerne in einem Umfeld, was ich kenne und einordnen kann, aber man trifft mich in der ganzen Stadt den ganzen Tag. Also ich führe ein absolut normales Leben. Ich gehe wie alle anderen Menschen einkaufen, ich gehe ins Fitnessstudio, ich laufe durch die Straßen rum und also ich sag mal so im großen Bereich St. Pauli und St. Georg zwischen den beiden Orten bin ich viel. Und ich bin natürlich abends mittlerweile viel im Theater und gucke mir im Zentralkomitee. Ja, also ich bin einfach da, um zu gucken, was meine Kollegen da so machen, was ich verbessern kann, wie ich helfen kann, wenn jemand ausfällt oder ich während Vorstellungen schraube ich noch ein Regal an die Wand. Das ist eine gute Möglichkeit, das jetzt so zu machen. Also wenn man mich abends sehen will, hat man im Zentralkomitee mittlerweile die größte Chance.
Was bedeutet für dich denn Familie? Also du hast ja sehr viel über deine Eltern gesprochen. Wahrscheinlich sind ja viele Zweige deiner Familie gar nicht erreichbar, weil die im Iran noch leben, ne? Aber ist es für dich auch wichtig? Möchtest du selber auch eine Familie mal haben?
Ich bin nicht so der Mensch, der Familie als was super Heiliges ansieht. Es gibt ja Menschen, die sagen nichts über die Familie, nichts über meine Kinder, nichts. Ich bin nicht so der Heiligenanbeter. Ich bin glücklich mit meiner Situation, ich bin glücklich mit meiner eigenen Familie. Ich habe zu den Menschen im Iran auch sehr viel Kontakt. Viele sind verstorben mittlerweile, ne? Und die, also Tanten und Onkels und so weiter. Und die Jüngeren kenne ich nicht. Ich bin auch generell nicht so der kommunikative Typ. Also ich rufe nicht meine Menschen an und rufe die an und also die Leute machen ja WhatsApp mit denen und FaceTime und also da komme ich überhaupt nicht zu. Das ist mir das, was ich habe, halte ich gut fest, aber ich weiß, dass das auch irgendwann weg sein kann und damit lebe ich lieber, als irgendwie große Angst vor Verlust zu haben. Ich habe meine Großmutter mit jungen Jahren verloren, mit 19, als sie gestorben ist. Und ich habe das fast bis heute, möchte ich sagen, nicht überwunden. Diesen Verlust von einer Person, die mir so unfassbar wichtig war. Weil sie war es, die mich nach Deutschland gebracht hat. Und das wollte ich nicht wieder haben. Deswegen habe ich dann immer gesagt, ich bin irgendwie so der Eigenbrötler und mache irgendwie so mein eigenes Ding und bin damit auch irgendwie glücklich.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass viele Kulturtreibende ja ihre Familie wiederfinden im Beruf beziehungsweise vor allen Dingen auch in Freundschaften. Sind Freunde die bessere Familie?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, ich habe das große Glück, mit meinen Freunden schon zusammen zu sein, seit ich 6 bin, ne? Also wir haben Grundschule zusammen gemacht, wir haben Gesamtschule zusammen gemacht, Abitur und bis heute. Also ich kenne meine engen Freunde, also vielleicht so 10, 15 Leute, die kenne ich jetzt seit fast 40 Jahren. Hat sich auch nichts dran verändert. Und das ist Familie so. Also auch die Eltern, wir gehören irgendwie alle zusammen und das ist so ein schönes Gefühl, wenn jemand reinkommt, so 40 Jahre, so da gibt es nichts mehr, da guckt man sich an und fertig ist die Sache, da ist alles gesagt und man hat eine gute Zeit miteinander. Auch da bin ich nicht so der Suchende, was auf mich zukommt, kommt, neue Leute kommen, andere gehen und ich mache das, was ich draus machen will, aber ich bin nicht so der irgendwie, ich bin kein Ersatzdrogensucher, wenn, dann nehme ich die Droge selbst, so und dann aber richtig.
Bist du denn nach üblichen Maßstäben ein guter Freund? Also denkst an Geburtstage, schenkst gerne, wenn jemand traurig ist, nimmst ihn in den Arm und so weiter. Also weil das ist ja auch schwierig in dieser schnelllebigen Zeit und natürlich auch in diesem ganzen Mediengewusel.
Ja, also ich glaube, ich bin ein guter Freund. Also ich sehe das an dem, ich habe auch das Glück, dass die anderen auch gute Freunde sind. Also wenn die anderen nicht gute Freunde sind, dann ich will ja Leute auch nicht irgendwie zwingen, dazu mit mir was zu machen. Aber ja, ich bin Patenonkel, ich bin Trauzeuge, wenn irgendwelche Probleme da sind, helfe ich. Weiß ich nicht, wenn finanziell was nicht läuft, dann helfe ich. Oder wenn Rat gebraucht wird. Und wir machen alle viel noch miteinander. Also wir treffen uns wöchentlich. Das ist sehr eng. Ich sehe meine Eltern auch fast jeden Tag. Oder telefonieren mit denen, machen was. Es ist, da bin ich schon der Iraner. Es ist, der Kontakt ist nicht, man sieht sich an Weihnachten und irgendwie an Feiertagen und Geburtstag und denkt an sich, sondern das ist schon relativ regelmäßig. Das ist das Gute an meinem Job. Ich habe ja ein Büro und die Leute wissen, sie können jederzeit vorbeikommen, wenn was ist. Viele kommen von meinen Freunden, so arbeiten dort oder kommen abends vorbei und trinken das Wein oder machen irgendwas. Ich sage, wenn ihr was von mir wollt, dann kommt bitte vorbei. So, bitte textet mich nicht zu, weil es kommt digital, kommt zu viel leider an, das schaffe ich dann nicht. Mhm. Aber so vor Ort und dann kann man was machen. Je älter ich werde, umso weniger wird es auch, was ich mache. Es ist andersrum, es ist nicht so, dass ich immer mehr mache. Ich habe die Abendveranstaltungen alle, fast alle gecancelt, bin nicht mehr so viel auf der Bühne. Mhm. Alle anderen werden ja auch ein bisschen ruhiger und dann macht man eher so ein bisschen schönere Sachen miteinander, aber dann intensiver.
Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass du das erste Mal vor einer Bühne gesessen hast und jemanden gesehen hast, der Poetry Slam macht? War das so ein Erweckungsmoment oder ist es eher so, du musstest 3-4 Mal hingehen und dann sagen, geil?
Nein, ich wurde ja auf die Bühne gezwungen von meinem guten Freund Felix Schröder, der mich damals quasi entdeckt hat. Er hat so meine Geschichten gelesen gehabt, die ich so in der Schulzeit geschrieben habe und er sagt, du, da gehen wir mal abends mal gemeinsam irgendwo hin. Ich kannte den über eine Freundin entfernt, das ist ein verschrobener Typ, der bei dem man zu Hause immer gebadet, weil er selber keine Badewanne hatte. Dann war da Felix Schröder bei dem zu Hause, bin ich ins Bad und dann lag da in der Badewanne, und wer ist das? Ja, das ist Schröder. So, und Schröder war Künstler und der hat dann irgendwann sich mit mir verabredet, ich war 18 und hat gesagt, wir gehen jetzt zusammen, wohin? Ja, auf die Reeperbahn. Ich so, oh Gott, wenn meine Eltern mitkriegen, dass ich auf der Reeperbahn bin abends, darf niemand erfahren. Dann sind wir da abends hin. 21 Uhr ging die Show los im Molotow, noch in den Esso-Häusern. Tina Übel, Hartmut Prosbech haben moderiert, meine Slam-Eltern. Dann sind wir da rein in den Raum. Da waren so, die waren alle so 10, 15, 20 Jahre älter als ich. So eine ultra-linke, eigenartige Community von Leuten, die alle da geraucht haben. Ich habe nicht geraucht, habe nichts getrunken. Guckten mich alle irgendwie komisch an. Dann tauchte mein Name auf der Liste auf. Ich war Nummer 9.
Das heißt, deinen ersten Poetry Slam, den du erlebt hast, hast du gleich selber gemacht?
Von der Bühne, ja. Bin rauf, hab gelesen und das war's. Hab gewonnen, hab eine Flasche Sekt geschenkt bekommen.
So.
Und dann bin ich, glaube ich, 2 Wochen später war Schule vorbei, Klasse 13, bin ich in Iran gefahren für 3 Monate. Und dann habe ich sogar Jura studiert. Und irgendwann riefen die mich an und meinten, die deutschsprachigen Meisterschaften finden dieses Jahr in Hamburg statt. Willst du im Hamburg-Team dabei sein? Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Also relativ zufällig.
Ja. Und könntest du ohne das jetzt noch sein? Also du hast ja gesagt, du hast deine Auftritte jetzt sehr eingeschränkt, aber juckt es dann nach ein paar Wochen oder Monaten dann doch nochmal, sowas zu machen?
Nee, gar nicht.
Oder musst du dich beherrschen und sagen, naja, ich bin jetzt, mach Captain's Dinner und bin Theatermacher und Aktienmogul, sowas?
Nein, nicht unbedingt. Also es zieht mich irgendwie nicht so auf die Bühne, dass ich sage, ich muss das unbedingt machen. Das war eine tolle Zeit, ich habe das 20 Jahre lang gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Theater alle gesehen, ich hab alles gesehen, was man sehen kann auf so einer 20 Jahre Poetry Slam, ich glaube, da kann ich wirklich sagen, ich habe alles gesehen, was man sehen kann, so von schrägesten Leuten, die da auf der Bühne komischste Sachen gemacht haben und
ja.
Eine Künstlerin, die Tinte getrunken hat und das dann erbrach und dann ihre Zunge als Stift nutzte und auf ein riesiges Stück Papier koreanische Gedichte schrieb und Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, noch eigenartigere Sachen, die aus anderen Körperöffnungen rauskamen.
Hört sich an wie so eine KI-Fantasie, ja. Irgendwie.
Also die Realität, das habe ich in Jura einmal gelernt, wenn wir die Fälle immer durchgenommen haben, Strafrecht, und wir dachten, das haben sie sich auch ausgedacht. Dann meinte der Professor immer so, nee, die Realität ist wesentlich härter als das, was sich der menschliche Verstand ausdenken kann.
Du machst seit 2015 Captain's Dinner.
Ja.
Wie lange willst du dem treu bleiben? Gibt es manchmal so eine Phase, wo du sagst, ich habe jetzt wirklich alles gefragt, ich habe jeden getroffen?
Ja.
Ich meine, so nach 9 Jahren?
Ja, so alle 10 Jahre wechsle ich einmal.
Okay, durch. Das heißt, nächstes Jahr ist Schluss damit.
Ja, ich würde, also schauen wir mal, was auf uns zukommt.
Weiß der NDR das schon?
Ja, also die wissen es schon lange, dass ich immer sage, es ist Zeit, dass wir mal eine Veränderung reinbringen in das, was wir machen. Ich habe jetzt fast 100 Folgen gemacht. Mein Ziel war es immer, 100 Folgen zu machen. Das ist bald erreicht und ich muss mal gucken, wenn diese Grenze überschritten ist, was dann passiert. Ich habe schon neue Konzepte, Ideen, Sachen eingereicht, die ich ganz gut finde, wo man ein bisschen was anderes machen kann. 2025 jährt sich das Nazidorf zum 10. Mal.
Ui.
Also ich werde nochmal losgehen müssen. Also es braucht irgendwann einen Teil 2. Ich meine, das ist eine der erfolgreichsten Dokumentationen, die diesem Land je gemacht wurden. Zu unserer aller Überraschung, weil für mich dann so, hä? Das wissen doch alle eigentlich, dass es in Deutschland halt auch Nazis gibt. Anscheinend nicht. So 2015. So, und damals haben wir über die AfD als eurokritische Partei gesprochen und heute, also weißt du, was passiert ist. Deswegen ist es, glaube ich, in der Verantwortung, die wir jetzt aktuell haben, politisch in unserem Land, ist es zwar schön, sich im U-Boot mit Leuten zu unterhalten. Ich habe auch sehr viele Menschen gezeigt, die sonst nicht gezeigt werden. Ich habe sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, sehr viele Frauen auf die Bühne geholt, die dann später irgendwie woanders durchgestartet sind und so weiter und so weiter. Und wenn die 100 überschritten ist, dann können wir nochmal sprechen. Aber ich glaube, dass ich dann irgendwann sage, es ist Zeit für was Neues.
Wenn wir mal nichts Neues nehmen würden, sondern einen Fernsehklassiker, völlig egal, von Tagesschau über Aktenzeichen XY bis hin zu Wetten, das, was du vorhin genannt hast, was wär's denn so?
Was man bräuchte, glaube ich.
Was du gerne machen wollen würdest, so als Zeitreisender.
Ich hätte am liebsten, glaube ich, Alfred Biolek gemacht. Das, was Biolek gemacht
Bios
hat.
Bahnhof oder die Kochsendung
sowohl Alfredissimo. Als auch. Also Alfredissimo fand ich ganz fantastisch. Es wurde ja belächelt, der war, riech mal hier und so. Das war aber schon toll. Also diese Form der gesunden Fernsehunterhaltung, die Raum lässt für eigene Gedanken, die kritisch ist, aber nicht den Zeigefinger hebt, die andere Meinungen aushält, wo es auch okay ist, wenn man sich nicht einig ist und wo auch die Gäste keine Sorge haben, das zu sagen, was sie sagen möchten, weil sie sonst am nächsten Tag wegen einer Kleinigkeit, die sie irgendwo gesagt haben, die aus dem Kontext herausgerissen zu einem Reel bei Instagram geschnitten und hochgeladen worden ist, einen Shitstorm bekommen. Das wünsche ich mir manchmal zurück. Solche Sachen wären es. Also Wetten, das war toll. Wir saßen alle vorm Fernseher als Familie. Das waren tolle, tolle Abende. Mini-Playback-Show und was weiß ich was, 100.000-Mark-Show. Ich bin nicht so der Nostalgiker. Da geht es mir eher um die Feinheit, mit der solche Menschen wie Alfred Biolek es geschafft haben, was rauszuholen. Und internationaler Frühshoppen. Wenn du mich schon so fragst, also noch ein paar Jahrzehnte nachher hingehen. Wenn die Leute gerne rauchen möchten, sollen die rauchen. Ja. Also es fängt, glaube ich, ich weiß es nicht, ich bin kein Wissenschaftler, ich glaube nicht, dass jemand anfängt zu rauchen, weil ein alter Politiker dort sitzt und raucht. Ich finde das eher abschreckend, dass man nicht mit dem Rauchen anfängt. Aber dass wir das alles nicht mehr machen. Es müssen ein paar mehr Frauen rein, das wäre ganz gut. Das war ja ein bisschen anders zu der Zeit.
Ja.
Aber dieses eiskalte, wir stellen den Leuten Fragen und die beantworten diese Fragen, ohne in Phrasen zu verfallen. Das fehlt mir. Und wenn das zurückkäme, würde sich die Gesellschaft, glaube ich, auch ein bisschen weiter wieder zur Mitte drehen. Weil die Leute das Gefühl haben, es ist alles so ein bisschen hohl, was draußen gesagt wird. Und sie haben damit auch recht. Es ist nicht hohl, weil die Leute hohl geworden sind, sondern weil die alle Sorge davor haben, was Falsches zu sagen. Und das muss sich ändern, damit wir wieder zurückkehren in die demokratische Mitte.
Kommen wir vom Falschen zu den Fakten über Hamburg. Ich verkünde ein paar wissenswerte Fakten und es schließt sich eine persönliche Frage an dich an. Zum Beispiel, in Hamburg gibt es rund 37 öffentliche Büchereien. Welches Buch liegt momentan auf deinem Nachttisch?
Gar keins. Aktuell liegt gar kein Buch bei mir. Ich habe Cordula Stratmanns Buch, wo war ich nochmal stehen geblieben, gelesen gerade, weil ich mit Cordula gerade toure. Sie hat ein Buch geschrieben, weil sie sagte, ich möchte was verändern. Ich bin die witzige Frau, aber ich habe auch eine Aufgabe gegenüber dieser Gesellschaft und ich möchte ein paar unbequeme Sachen sagen. Das habe ich als letztes gelesen und aktuell habe ich gar nichts. Aber ich habe viel, viel Zeit in der öffentlichen Bücherei in Eidelstedt verbracht. Boah, habe ich da viel Zeit verbracht drin.
Was waren so Bücher deiner Jugend?
Ich habe vorwiegend die Russen gelesen. Also ich habe vorwiegend Tscholochow, so Solzhenitsyn, Dostojewski, Goncharow, sowas habe ich.
Wie kam das? Wer hat dir das empfohlen?
Diese Felix-Schröder-Bande, von der ich gesprochen habe, die hatten diese Bücher dort. Ich habe mit dem Stillen Don begonnen, weil ich dachte, der Stille Don, ich war großer Marlon Brando-Fan, bin es immer noch und habe diesen Film Der Pate so gerne geguckt. Ja. Und Der stille Don war für mich natürlich, dachte ich mir, das muss ich lesen. Hab dieses Buch mitgenommen und dann stellt er sich raus, es geht um einen Fluss in Russland und nicht um Mafia-Geschichten. Und dann habe ich meine Liebe zu diesen gottverdammten Russen gefunden. Und ich bin die nie losgeworden. Nie, bis heute nicht. Also ich lese die ab und zu auch nochmal, weil ich das einfach so gut finde. Also ja. Schwere russische Kost. Melancholische, schwere russische Kost.
Du hast dir deine Jugend aber auch nicht einfach gemacht.
Oh, eine schöne Jugend. Sagen. Ich habe nebenbei gekifft und gesoffen. So, das geht. Und dazwischen noch die Russen. Das war gut.
Wir kommen zum nächsten Fakt. Das ist, im Jahr 845 wurde die Hammerburg, der Ursprung Hamburgs, von dänischen Wikingern überfallen. Zu welcher kriminellen Handlung hast du dich während deiner Kindheit schon einmal hinreißen lassen?
Ich habe nie etwas angestellt. Ich habe ein einziges Mal aus dem Portemonnaie meines Großvaters 60 D-Mark entnommen.
Oh, ja. Da hast du aber gleich richtig zugegriffen.
Ja, ich hatte ja, also ja, das waren 3 20-Mark-Scheine, die grünen, falls man sich noch erinnert, ja. Also die alten, und bin dann damit zu einem Kiosk gegangen und habe mir dort Plastik-Zinnsoldaten gekauft.
Ich finde, das ist in Ordnung.
So, und habe dann damit, auch nicht mit allem, und dann hat anscheinend die Kioskdame dem Kindergarten Bescheid gesagt, warum denn das Kind so viel Geld hat, und dann haben die sich gemeldet und dann haben wir drüber zu Hause gesprochen und dann habe ich das nie wieder gemacht, weil ich bin sehr rechtsbewusst, das habe ich hier gelernt.
Gut, dass das Wort
deswegen
noch weiterging.
Habe ich auch Jura studiert. Also, weil mir das schon wichtig ist. Ich treibe nicht so viel Unfug. So mache ich nicht.
Nur auf der Bühne.
Und da lebe ich es aber aus.
Der Durchschnittspreis für eine Kugel Eis betrug in diesem Jahr in Hamburg 1,63 Euro. Für welche Sachen gibst du besonders viel Geld aus? Also in der Jugend für Soldaten?
Für Zinssoldaten.
Ja. Und jetzt so?
Ich bin relativ sparsam. Ich kaufe mir gute Sachen. Ich habe mal von einem Vater eines Freundes gelernt, wer günstig kauft, kauft teuer, weil er kauft zweimal. Deswegen überlege ich mir schon sehr genau, was ich mir kaufe. Also sei es irgendwie ein Mantel oder Schuhe oder ein neues Möbelstück. Dann kaufe ich aber was Vernünftiges und ich habe die auch alle. Also ich habe alle meine Mäntel beispielsweise, ich habe einen Mantel mir gekauft vor, weiß ich nicht, 24 Jahren, war kurz um die Jahrtausendwende, für 300 D-Mark. Das habe ich mir echt zusammengespart wie ein Irrer, aber ich wollte gerne einen Mantel haben, weil ich ja dann irgendwie ein Jurist werden wollte und muss ich ja dann vernünftig aussehen und so weiter. Ich habe den Mantel immer noch so und trage den auch noch und hat super gehalten und ich gucke immer, was ich wirklich brauche. Ich habe mir nie wieder einen Mantel in der gleichen Farbe gekauft, weil ich habe ja schon einen. Und wenn, dann was anderes, und ich bremse mich, wenn ich irgendwo hingehe, ich predige den Leuten ja die ganze Zeit Konsumverzicht, ein bisschen besser nachdenken, gute Sachen regional kaufen. Das muss man sich leisten können, das ist nicht einfach, also nicht jeder Mensch kann sich Bio-Eier kaufen, also 1,99 zu 4,50, also schon ein Unterschied. Ich esse dann einfach weniger davon und ich versuche dann das, was ich predige, irgendwie auch in vielen Belangen umzusetzen. Nur bei Flugreisen mache ich es nicht, weil ich hasse die Deutsche Bahn. Es ist eine Katastrophe, mit der Hinzug irgendwo hinzufahren. Leider, weil Bahnfahren eigentlich so eine angenehme Sache ist. Ich fliege meine Strecken, weil ich sehe es nicht ein, dass ich für jede Veranstaltung immer einen Tag vorher anreise und dann dort rumsitze, weil die Bahn es nicht schafft, mich irgendwie, ich sag mal zum Beispiel mit 2 Stunden Verzug irgendwo hinzu, bin ich schon glücklich. Aber sonst bei den meisten anderen Sachen bin ich.
Gibt es denn Kulturgüter, die du sammelst? Also die Bücher, die du gelesen hast, füllen die eine ganze Wand oder Schallplatten, DVDs, irgendwie sowas? Oder bist du da einfach, du guckst das, du konsumierst das und dann gibst du es weiter in eine, keine Ahnung, Bücherschrank?
Also die Bücher sind noch da. Die sind bei meinen Eltern in einem sehr großen Bücherregal. Sehr viele sind da, die ich alle gelesen habe. Bei mir zu Hause sind auch ein paar, aber ich habe dann irgendwie immer weniger gelesen im Laufe meines Lebens, leider. Aber ich sammle nicht. Ich bewundere Leute, die irgendwie deren Besitz so 2, 3 Koffer sind. Und ich mache einmal im halben Jahr, werfe ich alles, was ich ein halbes bis Jahr nicht benutzt habe, werfe ich weg. Also entweder oder ich spende sie oder ich gebe sie irgendwo hin oder was auch immer so. Ne? Wir arbeiten im Theater, ich habe durch die Arbeit im Theater Kontakt zu sehr vielen Flüchtlingen aufgenommen, meistens afghanische Flüchtlinge, und ich weiß, wie viel die brauchen und wie viel die sehr dankbar auch nehmen. Und dann rufe ich die an und sage, ich brauche das halt nicht mehr. Und jedes Mal, wenn eine Schublade leer ist, bin ich befreit. Ich gehe da wirklich durch und gucke immer, ist da was drin, was ich nicht brauche. Ich habe irgendwie Sorge davor, dass irgendjemand, wenn ich tot bin, Leute reinkommen müssen und irgendwie so einen Messi-Haushalt auflösen. Und deswegen ist mein Zuhause und mein Keller und so relativ gut. Ich besitze nicht besonders viele Dinge. Ja. Materielle Dinge, die irgendwo rumliegen.
Wie sehr fühlst du dich als Deutscher? Du hast ja vorhin gesagt, du bist das erste Mal nach Teheran gekommen und du bist nicht aufgefallen.
Ja.
Wie sehr bist du im Negativen aufgefallen? Also sprechen wir über Rassismus, also weil du das ja vorhin auch mal so angedeutet hast, dass dir Sachen immer unterstellt werden. Wenn du schwarze Haare hast, bist du ein Krimineller, Schwarzfahren, wie auch immer.
Ja.
Das ist ein großer Komplex, aber zumindest anreißen sollten wir ihn mal, weil ich das natürlich mit allen, die in den 70er, 80er, 90er Jahren hier aufgewachsen sind und deren Wurzeln in anderen Ländern lag, höre ich von jedem. Gesprochen wird viel zu selten drüber. Du hast das Thema natürlich sehr aufgemacht.
Wie soll ich das sagen? Wir haben uns immer als Ausländer bezeichnet. Das war so unsere Eigenbezeichnung. Khodiji ist das iranische Wort dafür, das persische Wort dafür. Das war ich auch sehr viele Jahre. Also bis ich 18 war, waren wir halt Ausländer. So hat man das so immer betitelt. Dann änderte sich eine Kleinigkeit in diesem Land. Plötzlich haben wir so ausländische Gesichter plötzlich in den Medien mehr gesehen. Ich meine jetzt nicht Rudi Carrell und Roberto Blanco. Also ich meine dann irgendwie so, weiß ich nicht, Boateng und Özil und sowas. Also anders wahrgenommen. Und habe ich das Gefühl gehabt, ich bin Teil dieses Landes. Das war so in den Nullerjahren. Und da habe ich mich auch als Deutscher gefühlt, weil plötzlich sich alle Menschen, die hier gelebt haben, als Deutsche gefühlt haben. So ein Gemeinschaftsgefühl. So, man hat plötzlich auch irgendwie Ausländer gesehen, die ein Deutschland-Trikot anhaben. Man hat auch Deutsche, linke Deutsche gesehen, die plötzlich ein Deutschland-Trikot anhatten. Also die darf man auch nicht vergessen. Die haben sich ja auch nicht als Deutsche gefühlt, sondern als Teil. Oder ich bin Hamburger nur. Also ich bin nicht so großer Lokalkolorit-Fan. So. Wenn, dann musst du schon sagen, was Sache ist, weil das braucht man für eine gesunde Identität. Das ist nach Sarrazins Buch und nachdem so viele Menschen es gelesen haben und so viele Menschen es für gut befunden haben und so viele gottverdammte Scheiß-Leitartikel in den großen Zeitungen geschrieben worden sind, wo jeder Ausländer immer an einem Satz doch mitliest und erkennt, dass der Journalist, der das geschrieben hat, doch irgendwo ein Problem mit dem Ausländer hat. Also wenn er sein Chef wäre, zum Beispiel. Wenn er unter ihm ist, kein Problem, aber wenn er drüber steht, das berühmte gläserne Dach. Mhm. Oder Politiker, die ich kennengelernt habe, die nie wollten, dass man über ihnen steht. Als man nicht verstehen konnte, dass es in Deutschland vielleicht auch okay wäre, wenn ein Bundespräsident mal einen ausländischen Namen hat. So. Mhm. Da habe ich gemerkt, dieses Land ist Deutschland. Das ist das Land der Deutschen und ich bin kein Deutscher. Und ich habe mich damit abgefunden. Im positiven wie im negativen Sinne. Und mittlerweile ist es so. Ich sehe mich nicht als Deutschen, weil die Deutschen mich nicht als Deutschen sehen. Mhm. Und damit kann ich leben. Solange man akzeptiert, dass die Rechte und die Pflichten, die wir in diesem Land haben, aber für alle gelten. Da muss keiner zu mir sagen, du bist Deutscher. So. Aber das andere muss für alle gelten. Und damit kann ich ganz gut leben. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Wir sind nicht Amerika. Wir sind nicht das Land, wo die Menschen hingehen und sagen, ich bin Amerikaner, ich fühle mich so, weil die Leute so wahrgenommen werden. Das ist in Deutschland einfach anders. Und ich habe damit gelernt, umzugehen und ich habe damit auch gelernt, prima umzugehen. Und es ist für mich auch in Ordnung. Aber wenn mich jemand fragt, wer ich bin, dann bin ich Michelle und wo ich herkomme aus dem Iran und was bist du? Ich bin Iraner, obwohl ich deutscher Staatsbürger bin.
Und Eidelstedt.
Und Eidelstedt und Hamburg und also das sowieso und weiß nicht und Weltenbürger und Kosmopolitik, ganze Quatsch.
Du hast Politik gerade angesprochen. Wie nah bist du da dran? Tauschst du dich mit Politikern direkt aus? Mhm. Also mit steigender Prominenz kriegt man ja vielleicht auch nochmal andere Zugänge. Mit wem tauschst du dich da aus hier in Hamburg oder in Berlin?
Ja, ich kenne die Politiker Deutschlands ganz gut, also immer schon. Das ist jetzt nicht irgendwie in den letzten Jahren passiert. Mit Olaf Scholz kenne ich, weil Olaf Scholz Hamburger Bürgermeister war und deswegen hatten wir viel zu tun. Er ist Bundeskanzler geworden und wir haben uns neulich ausgetauscht miteinander. Also vor 6 Wochen beispielsweise. Oder unser erster Bürgermeister, Herr Tschentscher. Also natürlich kennen wir uns und wir tauschen uns aus. Oder Bundestagsvizepräsidentinnen und Minister und so, oder auch Lokalpolitiker. Dalal Ilkhanipour ist ein alter Freund von mir, mit dem ich mich regelmäßig austausche. Was kann man verbessern? Was kann man verändern? Was sind die Nöte der Menschen? Was sind die Sorgen, die sie umtreiben? Ich tausche mich sehr viel mit Politikern aus und das auch sehr gerne. Ich würde mir nur wünschen, dass so wie die sich mit mir austauschen, dass die so auch in der Öffentlichkeit sprechen würden, weil ich glaube, es würde ihnen nicht schaden. Ganz im Gegenteil, es würde ihnen gut tun, wenn sie mal Bekenntnisse ohne Sorge und ohne Parteipolitik ganz klar aussprechen. Aber ich muss ja auch nicht wiedergewählt werden. Ne? Mein Job ist ja mein Job. So, der geht ja jetzt nicht morgen weg. Deswegen habe ich so ein leichtes Verständnis dafür, aber in Anbetracht der Situation, die wir heute im Land haben, immer mehr Unverständnis.
Würdest du dich denn reizen, auch mal in die Politik zu gehen? Oder sagst du, nee, ich mache lieber Politik von der Bühne aus?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Zeit wird das zeigen, wenn es notwendig ist. Mich fragen ganz viele Menschen, wirklich unfassbar viele Menschen, warum ich nicht in die Politik gehe. Viele sagen, gründe doch eine Partei. Boah, also das ist schon alles nicht mal so nebenbei gemacht, ne? Dass man, läuft nicht einfach so. Aber wenn irgendwann mal jemand kommt und ein richtiges Amt hat und sagt, ich glaube, das wäre gut, wo man vertrauen kann zu, dass das funktioniert, man seine Freiheiten vor allem nicht aufgeben muss. Und wenn ich unabhängig bleiben darf, dann warum nicht? Aber aktuell habe ich jetzt keinen Bedarf, weil ich glaube, man stellt sich das Verändern viel leichter vor, als es letztendlich ist. Und ich möchte nicht irgendwo hingehen, wo ich Wahlversprechen aufgrund von übergeordneten Mechanismen nicht einlösen kann. Die Menschen, die mich gewählt haben, enttäusche und mich selber enttäusche, weil ich dann frustriert bin. Wenn ich den Weg gefunden habe, dass man anders sein kann, dann vielleicht. Aber es hört sich ja so an, als würden wir irgendwie hier vorm Abgrund stehen. Das ist ja nicht so. Wir leben immer noch in einem ganz wunderbaren Land. Die so geschasste und gehasste Ampelregierung hat es uns geschafft, durch diese Corona- und Ukraine-Krieg-Angelegenheit ziemlich gut durchzumanövrieren. Ich habe gerade die Abrechnung bekommen für die Heizkosten. 2022 habe ich was einen Herzinfarkt bekommen, als ich die bekommen habe. So. Und jetzt sagt die mir so, oh, die Mechanismen haben alle gegriffen. Wir leben immer noch in Frieden in Deutschland. Die AfD hat nicht die Macht übernommen. Also es ist nicht so, dass die alle alles komplett falsch machen und die letzten Deppen sind, die dort stehen, wie das die Presse ganz gerne mal schreibt und dann die Menschen das dann wieder aufnehmen. Deswegen muss ich sagen, so unverständlich, dass es sich vielleicht für viele Leute anhört, ich bin nicht unzufrieden mit dem, was unsere Politik machen. Ich möchte nicht Friedrich Merz als Bundeskanzler haben, weil ich Friedrich Merz jetzt nicht unglaublich schätze und nicht aus meiner Richtung kommt, der Mann. Aber ich bin auch sicher, dass Friedrich Merz die demokratischen Grundregeln dieses Landes im Gegensatz zu anderen Leuten in anderen Ländern, die gerade Präsident geworden sind, einhalten wird. Und solange das da ist, braucht sich Michel Abdullahi nicht in die Politik einzumischen. Wenn das aufhört und das Grundgesetz in Gefahr gerät, wenn Artikel 1 Grundgesetz oder Artikel 5 Grundgesetz oder Artikel 2 oder was, such dir was aus, dann bin ich draußen auf der Straße. Weil das ist das, was mir beigebracht worden ist in Deutschland. Daran festzuhalten, davor sind wir geflohen. Das haben wir im Iran nicht. Im Iran ist Willkür. Die Islamische Republik ist ein Willkürregime. Mhm. Und wenn ich merke, wir könnten hier in Richtung Willkür geraten, dann komme ich wieder, dann trommeln wir alle zusammen, dann gehen wir raus. Und wir haben gesehen, dass die Menschen das machen. Als diese unsägliche AfD-Potsdam-Konferenz dort stattgefunden hat, sind Millionen Menschen bundesweit auf die Straße gegangen. Mhm. Und dafür muss ich weder als Deutscher akzeptiert werden, noch muss ich in der Politik sein. Ich sehe nur, dieses Land ist ein gutes Land. Mhm. Und das möchte ich miterhalten.
Nach dieser Stunde kann man auf die Idee kommen, es würde dir alles gelingen, obwohl du auch viel Gegenwind bekommen hast. Vieles ist zufällig passiert. Du bist immer wieder auf den Füßen gelandet, hast tolle Aktien gekauft, die richtigen. Was gelingt dir im Leben so gar nicht? Also bei mir ist zum Beispiel Handwerkern. Also ich spreche eher über kleinere Dinge, die du einfach nicht lernen willst, die dir nicht gelingen.
Ja, also es ist nicht so, dass mir immer alles gelingt und ich irgendwie auf der Welle des Erfolges reite. Ich bin ein gläubiger Mensch, darüber haben wir nicht gesprochen, das sage ich aber den Leuten, damit sie das einordnen können. Und es gibt sowohl im Koran als in der Bibel, in allen gibt es diese Hiobs-Geschichte. Und die Hiob-Geschichte endet mit, nachdem Hiob all diese schlimmen Taten von Gott und dem Teufel angetan bekommt und seine Frau sagt, lass ab von diesem Gott, dann sagt Hiob, so man das Gute annimmt, muss man auch das Schlechte annehmen. Und das ist mein Lebensmotto. Deswegen gibt es für mich nicht irgendwie Erfolg oder Misserfolg, sondern einfach das Annehmen dessen, was gerade passiert und dann versuche ich daraus irgendwas zu machen. So, es gibt auch sehr viele, wir haben nicht über die Aktien gesprochen, die alle in die Katastrophe gelandet sind. Also die Aktien, die Firmen, die alle pleite gegangen sind, das alles, was weggegangen ist, all diese ganzen Ideen, die ich so hatte, die ich so umgesetzt habe, aus denen nie irgendwas geworden ist, all die Fernsehkonzepte, die ich eingereicht habe, die kein Mensch haben wollte. Die Gäste, die ich teilweise eingeladen habe, die niemand sehen wollte. Die Preise, die ich nicht gewonnen habe, obwohl ich dachte, das ist eine total tolle, solide Sache, die ich da gemacht habe. Darüber haben wir nicht gesprochen. Also das ist eine ganze, ganze Menge. Die Veranstaltung, zu der niemand kommen wollte. Die Poetry Slams, wo wir da mit drei Leuten da saßen und keiner ist gekommen. Meine Fehlinvestitionen in Menschen, aus denen nichts geworden ist. Weiß ich nicht. Also, da gibt es eine ganze Menge. Aber das gehört mit dazu. So. Mhm. Am Ende guckt man sich immer nur das Schöne an, was passiert ist. Aber das ist so ein Prozess, der da war. Und ich nehme das an. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. So. Wir kommen und wir gehen. Und ich bin jetzt noch mittendrin. Vielleicht ändert sich das morgen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Das sind so die Erkenntnisse, die ich so im Laufe der Zeit aus dem, was mir so widerfahren ist, gezogen habe. Mir gelingen ganz viele Dinge nicht. Also auch
so eine kleine Sache würde ich jetzt zum Ende des Gesprächs noch erfahren.
Ich habe im Zentralkomitee eine ganz fabulöse Idee gehabt. Ich wollte Gläserregale an die Wand anbringen, wo man Gläser reinhängen kann. Mhm. Ich habe das alles ganz toll ausgemessen und habe das mittig angebracht. Und als es nach mehrfachigem Ausmessen aus der Ferne betrachtet war, sehr deutlich, dass ich mich um, weil ich nicht umsage, 25 Zentimeter oder so vertan hatte auf der anderen Seite. Das war überhaupt nicht mittig, das Ganze. Alle meinten, ist nicht so schlimm, sieht super aus. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin nächste Woche wieder hingegangen, alles abgenommen, habe wieder diese scheiß Rigipsdübel da in die Wand da geschraubt, habe das Ding mit anderen Klemmen dort wieder. Jetzt sieht das tipptopp aus, so, also jetzt bin ich glücklich. Ich muss sagen, es ist auf der einen Seite immer noch 5 cm falsch, es ist nicht ganz mittig, aber da kann ich nichts. Für die Schräge der Wand kann ich nichts. So,
am also, Ende ist es dir dann ja doch
gelungen. Am Ende ist es mir dann doch egal.
Was uns gelingen wird, ist die letzten beiden Fragen, die ich jedem hier in diesem Gespräch stelle. Das eine ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was in 5 Jahren ist. Ich bin nicht so der kommunistische 5-Jahres-Planer. Wäre ganz gut, wenn ich es machen würde. Ich habe 5-Jahres-Pläne aufgestellt. Es ist nicht gelungen. Am liebsten in einem schönen, friedlichen, demokratischen, coolen Land, wo ich ab und zu auch mal mehr am Strand bin als im Büro.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ganz weit vorne. Ganz, ganz weit vorne. Ich finde, dass unsere jetzige Regierung in Hamburg eine ganz, ganz tolle Arbeit macht. Es zahlt sich langsam aus. Ich bin auch nicht Fan von diesen Radspuren, wo ich als Auto, ich bin Autofahrer und dann irgendwie die Leute da irgendwie und man weiß nicht, was mit denen passiert, muss 30 Mal hingucken und ich habe mich dran gewöhnt. Mein Auge ist besser geworden. Die Innenstadt, sie ist verkehrsberuhigter geworden. Unsere Stadt ist viel sauberer geworden. Ich habe ein Projekt gerade, den Jungfernstieg sicher zu bekommen. Versuche gerade mit der Stadt und mit der Polizei anzugehen, um dort Veränderungen reinzubringen. Ich finde, es hat sich eine ganze Menge getan in unserer Stadt. Unser Kultursenator Carsten Brosda hat die Kulturhilfen und Förderungen im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern weder eingestellt noch gekürzt. Er hat sie erhöht. Das sagen wir immer alles nicht. Wir meckern immer nur darüber. Aber also Hamburg hat eine sehr, sehr lebendige, coole Kulturszene. Ich glaube, dass unsere Regierung ganz genau weiß, was sie da tut. Das ist mein Gefühl. Und ich sehe ganz viele tolle Veränderungen an Hamburg. Und es ist eine lebenswerte Stadt. In 5 Jahren noch mehr.
Das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein schönes Schlusswort. Es war eine schöne Stunde mit dir, Michelle.
Dankeschön.
Ich danke dir recht herzlich für Worte und Zeit und sage Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.